Wir hören ein Gleichnis Jesu, wie es im Matthäusevangelium im 25. Kapitel uns überliefert ist. Ich lese die Verse 14 bis 30. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging er hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Dem, wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er genommen hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit welchen Worten geben wir das weiter, was uns wichtig ist? Wie reden wir, wenn wir versuchen, andere zu überzeugen von einer Sache, einer Entscheidung, einer Meinung? Jesus griff in solchen Fällen sehr gerne zu Gleichnissen. Mit deren Hilfe versuchte er, seinen Zuhörern klarzumachen, worauf es ihm ankam. Und Jesus wollte mit seinen Gleichnissen den Zuhörern klarmachen, was er mit Reich Gottes meint. Ja, mehr noch, nicht nur klarmachen, was er meint, sondern er wollte die Menschen dafür gewinnen. Auch unser heutiger Text ist ein Gleichnis Jesu und damit inmitten der vielen Gleichnisse, die Jesus erzählte, ein Aspekt im Blick auf das, was Jesus mit Reich Gottes meint. Was ist der Kern, der springende Punkt, um dessen Willen dieses Gleichnis erzählt und von den Hörern erlebt wurde? Wenngleich die Sprache in unserem heutigen Text hart, ja mitunter sogar schroff und abweisend klingt, so geht es Jesus auch mit diesem Gleichnis darum, seinen Zuhörern neue Sichtweisen und damit neue Lebensmöglichkeiten zu eröffnen. So hat der Jesus die Gleichnisse überhaupt und damit auch unser heutiges verstanden als Angebote, neue Lebenshorizonte zu gewinnen. Horizonte, die von der beginnenden Gottesherrschaft eröffnet werden. Was also will unser Gleichnis von den anvertrauten Zentnern zur Sprache bringen? Die Dreiteilung der Erzählung liegt auf der Hand. Der Beauftragung folgt das richtige und das verfehlte Verhalten. Und schließlich die enthüllende Schlussszene, in der deutlich wird, worauf es ankommt. Zentralfigur ist zweifellos der dritte Knecht. Um seinetwillen ist wohl das ganze Gleichnis komponiert. Die beiden anderen Knechte sind seine Kontrastfiguren, deren Verhalten hochgelobt und reich belohnt wird. Sie haben das, was sie empfangen haben, nicht ängstlich festgehalten, sondern freudig umgesetzt. Und der dritte Knecht, was hat er getan? Und vor allem, warum wird er so hart verurteilt? Ich denke, wir müssen das Verhalten des dritten Knechtes als eine Lebenshaltung verstehen, die dem Leben nicht dient und deshalb verurteilt wird. Doch inwiefern? Auch der dritte Knecht hat ja einen Auftrag, aber er entzieht sich ihm. Er hat Gelegenheit zum Gewinn, aber er getraut sich nicht, die Gelegenheit zu nutzen. Der Grund dafür: er hat Angst vor den Folgen, die in der gewährten Möglichkeit enthalten sind. Angst vor einem möglichen Verlust, den er statt des Gewinnes einhandeln könnte. Und er redet sich daher ein, bloßes Festhalten verdiene schon Lob und erntet Enttäuschung. Er möchte sich selbst bewahren und muss sich dabei verlieren. Es ist das typische Verhalten eines Menschen, der Minderwertigkeitsgefühle hat, der sich zurückgesetzt fühlt, ein Mensch, der sich ständig mit anderen vergleicht, der unfrei und gefangen ist in seinen Gedanken. Die anderen haben mehr bekommen, sie sehen besser aus, sie können sich mehr leisten. Und ich bin ein Nichts, ein Niemand. Besser, ich verkrieche mich, vergrabe mich und meine Fähigkeiten und blicke ängstlich und neidisch auf die anderen. Angst und Resignation bestimmen sein Leben. Ja, er ist der Mensch, der in sich selbst verhaftet bleibt. Angst, Lebensangst lähmt ihn. Woher Vertrauen nehmen? Auch nur um einen Schritt zu tun, Handlung wird durch Furchtsamkeit unmöglich gemacht. Aber ist es nur Ängstlichkeit, die ihn dem Leben gegenüber so passiv sein lässt, oder ist es auch Egoismus? In die Ängstlichkeit des dritten Knechts, so wird im Verlauf des Gleichnisses deutlich, mischt sich auch Tragik. Denn auch er erwartet ja Anerkennung. Ich habe mich dir gegenüber doch richtig, doch sachgerecht verhalten. Konnte ich anders handeln, als ich gehandelt habe? Sind die anderen Knechte nicht waghalsige Spekulanten, die zufällig Glück gehabt haben? Ich bin doch der Zuverlässige, der besonnen vorgegangen ist. Doch wir sollen das Vermögen, das Gott in uns setzt, unsere Gaben und Fähigkeiten nutzen. Denn Gott traut jedem etwas zu, genau so viel, wie der Einzelne vermag. Unser Leben ist ein Wagnis und die Zeiten werden immer wieder kommen, wo es uns geht wie dem dritten Knecht. Aber wir sollen uns immer wieder darauf zurückbesinnen, dass Gott nichts Unmögliches erwartet. Gott traut allen seinen Knechten etwas zu, jedem Einzelnen, wenn auch jedem Unterschiedliches. Jeder kann etwas und jeder soll es auf seine Weise, nach seinen Möglichkeiten, nach seinem Vermögen tun. Und so ist unser Gleichnis wie eine Ermutigung, dass jeder und jede zu seinen Begabungen stehen soll, um sie einzubringen und nützlich zu machen im Reich Gottes. Wir wollen sie uns ein wenig vor Augen stellen. Das sind zunächst die Begabungen, aus denen wir unsere Berufe wählen, die handwerklichen oder die stärker intellektuellen Begabungen, die künstlerische Begabung, die Fähigkeit, sich gut auszudrücken oder Abläufe zu organisieren. Anderes liegt auf einer ganz anderen Ebene. Die Fröhlichkeit des Herzens, der Humor, die Fähigkeit, auf andere herzlich einzugehen. Mit sehr viel Gaben sind wir beschenkt. Zur eigenen Freude und zur Hilfe und zum Nutzen für andere. Es versteht sich von selbst, dass solche Gaben nicht brach liegen können und sollen. Und was ist mit dem dritten Knecht des Gleichnisses? Seine Stimme ist uns als innere Stimme vielleicht auch vertraut. Sie sagt zum Beispiel, das kannst du nicht, bilde doch nichts ein, übernimm dich nicht. So reden die Stimmen manchmal aus dem eigenen Ich, oft aber auch von außen. Es ist gar nicht so leicht, sich gegen sie zu wehren. Ficht man den Kampf nach außen, so beginnt auch wieder der innere Kampf mit dem dunklen Bruder, der dunklen Schwester in uns selbst. Ja, der dunkle Schatten ist ein Teil von uns. Er stimmt uns immer verzagt und macht uns klein. Doch Gott nimmt uns an, gerade auch mit dieser dunklen Seite in uns. Seine Liebe will unsere Verzagtheit verwandeln und uns erlösen von unseren Angstgefühlen. So will dieses Gleichnis in erster Linie ermutigend sein. Uns allen ist viel anvertraut, ganze Schätze. Wir verwalten Gottes Reichtümer. Und das Reich Gottes beginnt in uns selbst, in der bedingungslosen Annahme eines jeden von uns durch Gott selbst. Gott ist nah bei uns. Er ist immer da und wir sind ihm unendlich wichtig. Und deshalb erzählt uns Jesus dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo er vermitteln möchte, dass wir alle reich beschenkt sind, jeder auf seine Art. Und dieses Beschenktsein darf unsererseits nicht unbeantwortet bleiben. Und so gleicht ein Mensch, der in Gottes Nähe lebt und in Gemeinschaft mit ihm, einem Menschen, so erzählt es ein anderes Gleichnis, der einen Schatz im Acker findet, völlig überraschend, völlig unerwartet, ihm aber neue Lebensmöglichkeiten erschließend. Ein Leben mit Gott, in Gottes Nähe, das gleicht der Freude über einen unerwartet entdeckten Schatz im Acker. Ein Leben in der Freundschaft Gottes, so das Gleichnis, das ist der übergroße Wert, der Mehrwert für mein Leben, das ist Glück. Ein Glück, das sich finden lässt wie ein Schatz im Acker, der aber nicht wieder ängstlich eingegraben werden darf. So ist dieses Gleichnis auch ein Versuch, die alttestamentliche Urgeschichte von Kain und Abel zu widerlegen. Wir kommen ja auf die Welt und schlagen eines Tages die Augen auf und überschlagen die Chancen, die wir haben. Wir prüfen unsere Fähigkeiten, rechnen mit unseren Möglichkeiten und siehe da, gleich neben uns gibt es Menschen, die in irgendeinem Punkt besser dazustehen scheinen als wir selbst. Sie sind schöner, klüger, reicher, besser, in irgendeiner Weise bevorzugt auf die Welt gekommen. Und das Schicksal scheint ungerecht zu sein. Schon von den Startlöchern an scheint es den einen zu begünstigen und die anderen ins Hintertreffen zu setzen. Denn die tiefste Frage der menschlichen Herzen ist doch die, wie man akzeptiert wird, besser gesagt, wie man liebenswert genug wird, um Liebe zu erfahren und zu erringen. Dafür tut ein Mensch im Grunde alles. Und nichts ist schlimmer, als denken zu müssen, die eigene Person reiche dazu nicht aus, liebenswert zu sein. Die Geschichte von Kain und Abel erzählt ja, dass der eine zum Mörder am anderen werden kann, wenn er das Gefühl bekommt, er könne machen, was er wolle, er könne sich anstrengen, wie er wolle, er werde am Ende doch nicht ausreichen, weil neben ihm ein anderer steht, der besser ist, unverdientermaßen, ungerechterweise. Doch die Welt, so meint Jesus in unserem Gleichnis, ist zum Verrücktwerden vor lauter Angst und Hass, wenn wir einander nur im Vergleichskampf sehen. Und so will uns Jesus zu einer neuen Sichtweise einladen. Statt, dass wir einander messen wie die Raubtiere im Rivalitätskampf, sollten wir die Augen richten auf Gott, dem wir uns verdanken und von dem alles, was wir sind, empfangen wurde. Dies allein befreit uns von den Minderwertigkeitsgefühlen, von den Neidkomplexen, von den Frustrationen und Hassreaktionen. Solange wir uns fragen, bin ich besser oder schlechter als andere, werden wir immer jemanden treffen, der geringer ist, um ihn zu verachten, und einen, der besser ist, sodass wir uns selbst verachten. Aber wenn wir einmal denken könnten, es komme in unserem Leben wesentlich überhaupt nicht darauf an, wie wir im Vergleich zu anderen abschneiden, Die einzig wesentliche Frage sei, was Gott uns gegeben hat. Dann zöge auf einmal Frieden in unser Herz ein. Denn Gott wird uns nicht fragen, warum wir nicht Mose oder Abraham oder Jeremia gewesen sind. Gott wird uns ganz nüchtern fragen, warum wir es unter Umständen versäumt haben, wir selber zu werden. Nicht mehr, nicht weniger. Und dies möchte uns Jesus vermitteln, das eigene Maß zu finden und schätzen zu lernen für unser eigenes Leben. Die ganze Kunst im Umgang miteinander besteht offensichtlich darin, einander das Gefühl zu geben, dass so, wie man selber ist, absolut berechtigt ist, vor Gottes Augen einzig richtig. Mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein, um wirklich zu leben, um mit sich zurechtzukommen und eines Tages vor Gott zu stehen voller Vertrauen und ohne Angst. Bekommen wir diesen Blick zu Gott nicht fertig, dann verwandelt sich unser Leben in einen grenzenlosen Albtraum. Doch Gott möchte uns einladen zu einer neuen Sichtweise und dass wir unsere Selbstentwertung aufgeben. Denn solange der Maßstab für einen Menschen immer nur ein anderer Mensch ist, wird es zum Verzweifeln sein. Die Natur ist nicht gerecht. Aber Jesus möchte, dass wir bleiben, so wie wir sind, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Talenten, die uns anvertraut sind. Und da gibt es bei jedem viel zu entdecken. Gott helfe uns dabei, mit ihnen zu wuchern, zum Wohle aller. Amen. Ich darf Sie einladen, dass wir noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns und unsere Lieben und seine ganze Welt der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.